Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Irak ist so ein Land, aus dem wir selten gute Nachrichten bekommen. Jetzt hören wir seit vielen Wochen schon von den Unruhen dort. Wobei das Wort Unruhe eigentlich viel zu harmlos klingt. Es sind eher Straßenschlachten, Demonstrationen gegen die Polizei. Mehrere hundert Menschen sind schon ums Leben gekommen. Das alles in einem Land, das sich eigentlich seit dem Sturz von Saddam Hussein im Jahr 2003 nie so richtig erholt hat. Was genau da gerade passiert im Irak und welche Kräfte da am Werk sind, ich kann mir da nie so richtig einen Reim drauf machen. Ich habe deshalb mit meinem Kollegen Carsten Kühntop gesprochen. Der hat den Irak seit vielen Jahren im Blick. Und die AfD trifft sich an diesem Wochenende zu ihrem Parteitag in Braunschweig. Könnte gut sein, dass sich die Partei da noch einmal völlig neu aufstellt. Es geht nämlich um die Frage, wer sie in den kommenden Jahren lenkt und wer die AfD auch in den nächsten Bundestagswahlkampf führt. Das sagt uns Volker Fintermann in unserem Hauptstadtstudio. Alles an diesem Freitag, den 29. November 2019. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Es ist vielleicht Ruhe vor dem Sturm.
Carsten Kühntop ist einer unserer Nahost-Korrespondenten. Er ist als Journalist seit über 20 Jahren überall in der Region unterwegs und hat dort über jede Menge Kriege und Krisen schon berichtet. Ich habe mich vorhin mit ihm über die Lage im Irak unterhalten. Die schweren Unruhen da, brennende Botschaftsgebäude.
Wir haben jetzt ja die Freitagsgebete gehabt im Irak und kann eben sein, dass danach wieder viele Menschen auf die Straße gehen.
Er hat mir zuerst mal erklärt, dass solche Massenproteste im Irak eigentlich überhaupt nichts Neues sind.
Ja, wir haben in den letzten Jahren immer wieder, vor allen Dingen im Sommer, Demonstrationen im Irak erlebt. Da haben wir in der Regel nie ganz genau hingeschaut, weil die nicht so groß zu sein schienen. Und die liefen vor allem im Süden des Landes, mehrheitlich schiitisch. Basra zum Beispiel, der Süden ist ganz besonders arm und unterentwickelt. Und immer wenn es im Sommer ganz besonders heiß dann dort wurde, litten die Menschen doch sehr unter dem Strommangel, unter der Tatsache, dass also die Regierung einfach nicht in der Lage ist und schon seit vielen Jahren nicht in der Lage ist, dieses Problem zu beheben, wie auch andere Probleme ebenfalls nicht. Und in diesem Jahr ist es ein bisschen anders insofern, als dass es sich zum einen zeitlich verschoben hat in den Herbst und zum anderen, weil die Demonstrationen doch jetzt mehr oder minder flächendeckend sind. Das Epizentrum, das ist der Tahrirplatz in der Hauptstadt Bagdad. Und ansonsten erleben wir seit Wochen immer wieder Proteste in vielen Städten im Süden des Landes. Es sind also vor allen Dingen Schiiten, die auf die Straße gehen gegen eine von Schiiten dominierte Regierung in Bagdad.
Und wie reagiert die Regierung in Bagdad?
Die Regierung hat in den letzten Wochen immer mal wieder Reformen versprochen aus Sicht der protestierenden Reförmchen. Das hat nie richtig Eindruck gemacht, das, was der Ministerpräsident da vorgeschlagen hat. Also wenn er zum Beispiel gesagt hat, wir werden das Kabinett umbilden oder wir werden die Gehälter von Regierungsmitarbeitern kürzen. Das ist aus Sicht der Demonstranten noch nicht mal im Ansatz genug. Und dann trat, glaube ich, so eine Phase ein, dann einige Wochen später, Ende Oktober, dann im November, wo die Regierung sich meiner Meinung nach schlicht eingegraben hat. Und das ist der Punkt, an dem wir, glaube ich, jetzt sind. Die Regierung hofft, dass das alles irgendwie wieder vorbeigeht, dass die Dinge abflauen. Und ansonsten setzt sie jetzt ganz klar auf Gewalt, auf das Militär. Man hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sogenannte Krisenzellen eingerichtet werden würden in den Provinzen, die von den Protesten betroffen sind. Und da würden dann die jeweiligen Provinzgouverneure zusammensitzen mit Vertretern aller Sicherheitskräfte und würden dann jeweils die Strategien gegen die Proteste koordinieren. Das ist sicherlich noch kein Putsch, kein Militärputsch, aber es ist doch ganz klar, dass jetzt das Militär sozusagen die Führung übernommen hat.
Wie stark ist denn die Regierung in Bagdad eigentlich?
Letztlich ist der Ministerpräsident sehr schwach. Adel Abdelmahdi ist erst gut ein Jahr im Amt. Er war ein Kompromisskandidat. Es hat Monate gedauert, bis man nach der Wahl im Mai vergangenen Jahres endlich das gesamte Regierungspersonaltableau bereit hatte. Die politischen Parteien, die Blöcke, haben das untereinander ausgedealt und immer war auch wichtig, sich anzuhören, was sagt der Iran zu bestimmten Kandidaten. Und daraus ging dann schließlich Adel Abdelmahdi hervor. Den hat man deswegen gewählt, weil er keine Hausmacht hat. Deshalb hat man ihn auf den Schild gehoben, weil die politischen Kräfte dachten, dann haben wir ihn eben auch in der Hand, dann ist er von uns abhängig. Das ist einer dieser Punkte, die Protestler sehr, sehr ärgert. Weil sie sagen, wie kann es sein, dass wir da oben eine Regierung haben, die wir ja überhaupt nicht gewählt haben. Es gibt kein Verhältnis sozusagen, keine Beziehung zwischen dem Wahlergebnis und der Regierung, die dann danach aufgestellt wurde.
Wie gut organisiert sind denn die Protestierenden?
Gar nicht. Nach wie vor, nach vielen Wochen der Proteste, also Anfang Oktober hat das ja angefangen, ist es noch immer so, dass es keine Struktur gibt, keine Organisation gibt, es gibt keine Führung bei den Protestlern, es gibt kein gemeinsames Manifest, auf das man sich verständigt hätte, sondern es sind überall Menschen, die schlicht und ergreifend die Schnauze voll haben und auf die Straße gehen.
Und die dann mal nebenbei eine Botschaft in Brand setzen, so wie wir das diese Woche gesehen haben.
Ja, das war das Konsulat in Najaf. Zuvor
das iranische. Anfang,
das iranische Konsulat in Najaf. Und bereits Anfang des Monats hatten Menschen versucht, die iranische Vertretung in Karbala zu stürmen. Dass das nun in Najaf geglückt ist, da wurde das Gebäude in Brand gesetzt, man riss die iranische Fahne runter, man rief Sprechchöre gegen den Iran, also raus mit dem Iran, Sieg für den Irak. Das ist natürlich von großer, großer symbolischer Bedeutung. Denn schiitische Iraker haben sich ganz klar positioniert gegen den mehrheitlich schiitischen Iran und sie protestieren ja ohnehin gegen eine von Schiiten dominierte Regierung in Bagdad. Also das ist etwas, was den Iran, den großen, mächtigen, starken Nachbarn, denke ich, sehr verunsichert.
Über den Iran müssen wir mal kurz sprechen. Welche Rolle spielt der denn in dem Ganzen? Ist das sozusagen der Nachbarstaat, der da die Strippen zieht?
Ich denke mittlerweile ja. Als die Amerikaner 2003 in den Irak einmarschiert sind und das Regime von Saddam Hussein gestürzt hatten, da kam das einem Akt gleich, wo im Prinzip die Amerikaner den Irak dem Iran auf einem Silbertablett serviert hatten. Denn Saddam Hussein, was immer man sonst über ihn denken mag, war sozusagen ein Bollwerk gegen den Iran gewesen. Und als die Amerikaner ihn abservierten, da war klar, das ist jetzt die Stunde des Iran. So hat der Iran das, denke ich, auch selber gesehen. Für den Iran ist der Irak die erste Verteidigungslinie. Die Iraner denken sicherlich im Hinterkopf immer auch an die 80er Jahre zurück. 1980 hat Saddam Hussein dem Iran den Krieg erklärt. Es folgte ein 8 Jahre langes, ganz fürchterliches Gemetzel mit vielen 100.000 Toten. Und die Iraner wollen dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und auch deshalb haben sie jetzt ganz klar ihre Finger im irakischen Kuchen sozusagen.
Und gibt es da so eine traditionelle Feindschaft zwischen den beiden Ländern? Also was sagen denn die Iraker gegen die Iraner?
Nee, das gibt's eigentlich nicht. Im Prinzip hat man es ja auf beiden Seiten mit Schiiten zu tun. Also zumindest konfessionell, religiös ist man sich da ja recht nah. Jedes Jahr pilgern Millionen iranische Schiiten zu den heiligen Städten im Irak. Und die Iraker selbst möchten eigentlich sehr gut nachbarliche Beziehungen zum Iran haben. Ist ja auch klar, man teilt eine 1200 Kilometer lange Landgrenze. Und es ist nur logisch, dass diese beiden Länder gute Beziehungen haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, auf der einen Seite im Irak hat man es mit Arabern zu tun. Auf der anderen Seite im Iran sind es Perser. Also zu sagen, nur weil beide Seiten mehrheitlich schiitisch sind, sind das schon die dicksten Freunde, das ist nicht richtig. Die Iraker möchten aber eben auf Augenhöhe von den Iranern behandelt werden. Und so wie sich die Dinge seit 2003 entwickelt haben, dass man im Prinzip der Vasall des Iran ist, das passt den Menschen nicht. Und das ist in den letzten Wochen das haben sie ganz lautstark immer wieder gesagt.
Was schätzt du denn, wie geht das jetzt weiter mit diesen Protesten? Gibt es da die Möglichkeit, dass das zum Sturz der Regierung in Bagdad führt?
Schwer vorstellbar. Die Demonstranten möchten ja schlicht, dass die gesamte herrschende Klasse komplett abtritt. Sie wollen, dass das Regierungssystem geändert wird. Sie wollen, dass die parlamentarische Demokratie beendet wird und möchten stattdessen einen demokratisch gewählten Präsidenten haben. Keine Parteien mehr. Ich verstehe, wenn ich mir die Parteien im Irak ansehe, verstehe ich, woher das kommt. denn die Parteien sind sie sind so etwas wie Parasiten, die sich den Staat zum Wirtstier gemacht haben. Da verstehe ich die Abneigung der Menschen im Irak gegen die Parteien. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer vorzustellen, wie soll eine Demokratie funktionieren ohne Parteien. Das, was die Demonstranten wollen und das, was das Establishment, was die politische Elite ihnen anbieten, das liegt meilenweit auseinander. Und meine Sorge ist, dass das alles nicht gut enden wird. Also der Donnerstag war ein ungemein blutiger Tag im Irak mit landesweit mindestens 62 Toten, über 400 Tote nun seit Anfang Oktober insgesamt. Wir reden über insgesamt 15.000 Verletzte. Ich fürchte, dass das so weitergeht. Ich glaube nicht, dass das Establishment einknickt, zumal die Iraner, denke ich, auch sehr deutlich immer wieder in Bagdad vermitteln, was sie sich vorstellen. Die Iraner wissen ganz genau, sollte es zu einem echten Regime-Change kommen in Bagdad, dann würden sie massiv an Einfluss im Irak verlieren.
Carsten, vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen. Danke dir dafür.
Bitte gerne.
Die AfD, das ist nicht nur eine umstrittene Partei, sondern auch eine Partei, in der viele Politiker selbst miteinander im Streit liegen. Jetzt hält die AfD an diesem Wochenende in Braunschweig ihren Parteitag ab. Da soll ein neues Führungsteam gewählt werden. Und zur Wahl steht eine ganze Reihe von Leuten, einige bekannt, einige auch weniger. Mein Kollege Volker Fintamer beobachtet das für uns in Braunschweig. Und ich habe ihn vorhin, kurz vor seiner Abfahrt aus Berlin, gefragt, wie er sich auf diesen Parteitag vorbereitet hat.
Naja, das Wichtigste, was ich gemacht habe, ich bin die Tage durch den Deutschen Bundestag gelaufen und habe versucht, mit möglichst vielen AfD-Abgeordneten zu sprechen. An die Landesverbände komme ich ja hier von Berlin aus schlecht ran. Und das war mir wichtig. Und dann war natürlich diese Plenarwoche mit der Haushaltssitzung hervorragend dafür, weil alle auf den Gängen waren. Und das ist dann auch immer interessant zu sehen, wer da mit wem in der Ecke steht. Gottfried Curio etwa mit Kollegen Spaniel von der AfD, wo es darum geht, ob Curio nicht möglicherweise gegen Meuthen antritt. Wer mit wem redet, Alexander Gauland, der dann en passant sagt, ich trete nur an unter der Voraussetzung, dass, wo er am Abend zuvor schon gesagt hat, dass er eigentlich nicht mehr antreten will. Und das finde ich dann immer besonders spannend. Da kriegt man viel mit in den persönlichen Begegnungen im Bundestag, ob gewollt oder ungewollt. Manche Szenen habe ich ja da auch nur beobachtet. Und dann spricht man natürlich auch mit vielen und versucht, Einschätzungen zu gewinnen. Und die sind dann am Ende tatsächlich kunterbunt. Und dann merkt man auch sofort, in der AfD gehen die Richtung schon noch ziemlich weit auseinander.
Dann erklär uns das ganz kurz. Du hast ja schon einige Namen genannt. Es geht hier vor allem auf diesem Parteitag um Personalentscheidungen. Ist das richtig so?
Ja, der komplette Bundesvorstand muss neu gewählt werden. Das sind 14 Leute und die wichtigsten beiden sind natürlich die Sprecher. Das hat insofern auch eine Bedeutung. Die beiden, die jetzt gewählt werden, die führen die AfD auch in den Bundestagswahlkampf 2021. Und das ist ja dann für die Partei schon eine wichtige Station. Im kommenden Jahr gibt es ja außer Hamburg kaum eine relevante Wahl, aber die Bundestagswahl, das ist dann schon wichtig. Wer steht dann an der Spitze der Partei? Und da hat man schon das Gefühl, da formieren sich jetzt die Lage auf der einen Seite die Bürgerlichen, die natürlich gerne Jörg Meuthen wieder an der Spitze sehen würden. Jörg Meuthen vor allen Dingen sich selbst und die Hoffnung, dass das auch so kommt. Und dann auch der Flügel oder die eher völkisch-rechtsnationalen, die da durchaus ganz andere Interessen vertreten. Und insofern wird das tatsächlich ein spannendes Rennen. Jörg Meuthen jedenfalls. Und das ist ein O-Ton, den ich in dieser Woche mit den wichtigsten fand. Jörg Meuthen geht davon aus, dass es auf dem Parteitag klare bürgerliche Mehrheiten geben wird. Hören wir mal rein.
Ich gebe Ihnen Brief und Siegel drauf und Sie werden das auch auf dem Parteitag sehen, dass die sogenannten bürgerlichen Kräfte in dieser Partei die klare Mehrheit haben.
Da würde ich jetzt mal sagen, was zu beweisen wäre, denn so ein Parteitag hat immer eine gewaltige Eigendynamik. Auch beim letzten Mal, als Alexander Gauland hier eingesprungen ist, dann, weil Doris Sein-Wittgenstein aus Schleswig-Holstein es am Ende nicht werden konnte, schien es ja so, als hätte der Flügel fast den Parteitag majorisiert. Und was dann da morgen passiert, das vermag ich schwer einzuschätzen.
Mhm. Gibt es denn tatsächlich bürgerliche Kräfte in der AfD? Ich meine, das behaupten ja viele in der Partei immer wieder, dass es eigentlich eine bürgerliche Partei wäre, aber gibt es diese Kräfte denn überhaupt?
Ja, die gibt es. Aber die müssen natürlich vielfältig kompromissbereit sein, weil der Flügel und das ganze rechtsnationale Lager auch ziemlich stark ist. Roland Hartwig würde ich dazu zählen. Alexander Gauland immer in der Mittlerrolle, aber dann doch auch eher vom Herkommen bürgerlich. Er weiß nur, dass er die Rechten braucht, um stark zu werden. Jörg Meuthen würde ich dazu zählen und viele andere ganz gewiss auch. Der Appell der 100 vom vergangenen Sommer, als es darum ging, eben den rechtsvölkischen Kreis so ein bisschen einzubremsen oder auszubremsen. Also da gibt es eine ganze Menge, auch im Vorstand. Kai Gottschalk zählt dazu, viele andere auch. Aber sie sind längst nicht so gut organisiert, wie das der rechtsnationale Flügel ist. Der hat eine ganze Menge Strippenzieher dabei und der ist viel stärker organisiert, auch wenn das wirklich keine eigene institutionelle Einheit ist, sondern ein loser Verbund. Aber die Seite ist sehr gut vernetzt und gerade im Vorfeld von Parteitagen laufen da immer unheimlich viele Telefonate und Absprachen und versuchen dann doch noch die eigene Position durchzusetzen. Insofern würde ich sagen, organisatorisch ist der Flügel, der rechtsnationale Flügel, der stärkere, vom politischen Gewicht vielleicht sogar die eher bürgerlichen. Aber auch das muss sich dann immer erst am konkreten Wahlvorgängen und auf dem Parteitag selbst zeigen, wie stark die Verhältnisse da tatsächlich sind.
Welche Flügelvertreter könnten denn künftig in der Partei eine größere Rolle spielen?
Naja, er ist kein expliziter Flügelvertreter, aber Gottfried Curio, der sich ja jetzt am vergangenen Wochenende zur Wahl gestellt hat oder gesagt hat, dass er antreten will, der kann inhaltlich natürlich schon als ein Mann des Flügels gelten, auch wenn er nicht zum engeren Kreis der Flügelleute gehört. Er gilt ja als Einzelgänger, aber von den inhaltlichen Positionen, da ist man recht nah beieinander. Und genau Gottfried Curio könnte ja auf dem Parteitag die Dynamik erzeugen, die die Flügelleute gerne hätten mit seiner Rede, wo er möglicherweise deutlich stärker ist als Tino Chrupalla, der ja als der Favorit des bisherigen Vorstandes gilt, der Sachse, der ja damals auch dem Ministerpräsident Kretschmer das Bundestagsmandat abgenommen hat. Insofern wird man sehen müssen, denn es hängt, da ist die Partei ganz basisdemokratisch, es hängt tatsächlich von der Dynamik auf dem Parteitag ab, wer sich da am Ende durchsetzt, wer die Stimmen bekommt. Da lässt sich im Vorfeld nichts organisieren. Da gibt es vielleicht Wunschvorstellungen, dass Tino Chrupalla es werden sollte, aber ob das am Ende klappt, das vermag niemand, auch Alexander Gauland, nicht zu garantieren.
Wie groß ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Gottfried Curio und Tino Chrupalla, diese beiden Namen, die jetzt immer wieder zu hören sind?
Naja, wenn man es ganz eng politisch betrachtet, dann ist Tino Chrupalla auch ein Mann, der eher dem Flügel nahesteht, auch wenn er kein explizites Mitglied ist oder auch sich nicht offen dazu bekannt hat. Aber inhaltlich sind die nicht weit auseinander. Das Entscheidende ist aber, dass natürlich Gottfried Curio, der eher als Einzelgänger beschrieben wird, tatsächlich derjenige ist, der in allen Bundestagsreden vehement zur Sache geht und die Kernthemen der AfD, Islamfeindlichkeit, Zuwanderungssorgen und die Sachen Asylkompromiss ablehnen und all diese Fragen hervorragend bedient. Und das trifft natürlich in so einer Situation die Stimmung, weil es in den grundsätzlichen Überlegungen der AfD auch darum geht, wie wollen wir uns mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 positionieren? Wollen wir uns verbürgerlichen, den anderen immer näher werden? Oder wollen wir tatsächlich die Alternative sein, das totale Kontrastprogramm und da über diesen Weg viel mehr Stimmen an die Partei binden, als das im Moment der Fall ist? Und diese Auseinandersetzung wird natürlich stellvertretend über solche Personen geführt.
Wir lesen dann jetzt in dem Zusammenhang auch immer wieder von einigen Außenseitern, die da noch eine Rolle spielen könnten bei diesen Vorstandswahlen, zum Beispiel den Namen Nicole Höchst. Wer ist das und was zeichnet diese Frau aus?
Ja, Nicole Höchst ist eine Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz, die auch eher mit radikalen Tönen von sich reden macht. Sie vergleicht ja Merkels Raute mit Hitlers Schnurrbart und all solche Formulierungen, die sie immer wendet. Auf der anderen Seite würde ich sie dann schon als halb pragmatische Feministin in der AfD bezeichnen wollen, was in AfD-Kreisen schon relativ viel bedeutet. Eine große Chance wird sie tatsächlich nicht haben. Tritt sie jedoch gegen Jörg Meuthen an, dann könnte es tatsächlich sein, dass sie am Ende das dazu führt, dass Meuthen mit einem sehr bescheidenen Ergebnis gewählt wird. Also für mich ist zum Beispiel Jörg Meuthen noch nicht wirklich hundertprozentig gesetzt.
Gut, Volker, jetzt reden wir hier schon wieder minutenlang über Namen. Sind diese Personalentscheidungen denn eigentlich tatsächlich relevant? Sind die wichtig für die AfD oder ist was anderes vielleicht eigentlich viel wichtiger?
Nein, sie sind schon wichtig, weil sie natürlich für Richtungen stehen. Bisher bedeutet ja der Duopol der beiden Vorsitzenden, dass man sowohl eher die bürgerlichen als auch die rechtsnationalen Kräfte in diesem Vorstand vereint. Und dieser Duopol spielt auch für die Zukunft eine ganz wichtige Rolle, nämlich damit verbirgt sich schon die Frage, in welche Richtung möchte sich die Partei entwickeln? Möchte sie sich, wie ich es angedeutet habe, stärker radikalisieren, stärker zu den Wurzeln zurückkehren und das Anti oder die Alternative deutlich machen? Oder möchte sie sich, denken wir an Thüringen, die Debatte, die es da gab, so weiterentwickeln ins bürgerliche Milieu hinein, dass man als koalitionsfähig gilt mit Blick auf die CDU etwa? Und diese Sachen, das sind, glaube ich, Kerndebatten in der AfD, die mit den handelnden Personen dann in den kommenden Jahren werden ausgetragen werden müssen.
Aber das ist für die AfD durchaus auch eine Masche, solche Personaldiskussionen immer zu befördern, weil damit befördert man ja auch so ein bisschen so einen Personenkult, oder?
Ja, es geht, glaube ich, weniger um den Personenkult. Es geht so ein bisschen um den Selbstfindungsprozess der Partei, die ja alles andere als gefestigt beschrieben werden kann. Das ist ein Stück weit, wenn wir mal zurückblicken in die 80er Jahre, wie damals der Streit bei den Grünen zwischen Fundis und Realos. Auch da gab es ja diese beiden Lager, die sich teilweise unversöhnlich gegenüberstanden. Und am Ende haben sich dann doch viel stärker die Realos durchgesetzt. Und in dieser Phase, natürlich mit ganz anderen Vorzeichen, befindet sich derzeit auch die AfD immer noch in einem Selbstfindungsprozess. Auf der einen Seite hat man ziemlich viele Rechtsnationale bis hin zu Rechtsradikalen angezogen und dann gibt es dieses große oder größere bürgerliche Lager, das noch nicht für sich entschieden hat, wie geht man mit diesem rechtsextremen oder rechtsnationalen Teil um. Da gibt es die Ausschlussverfahren, erste Versuche, dazu eine Bereinigung zu kommen. Das gestaltet sich aber schwer. Und insofern versucht man natürlich über Personen, über Strategien die ganze Partei zu majorisieren, damit man doch in ein Verhältnis reinkommt, denke ich mal jetzt vom bürgerlichen Lager her, dass die Partei insgesamt koalitionsfähig und handlungsfähig wird, denn das ist für viele der Liberaleren dann doch das eigentliche Ziel.
Und der Verfassungsschutz, wird der das ganze Wochenende über dabei sein?
Da müssten wir den Verfassungsschutz fragen, aber natürlich wird man das genau beobachten, wer sich hier mit welchen Tonlagen zu Wort meldet. Auf der anderen Seite, Parteitage haben da immer ihre Eigendynamik. Jeder, der die Seele streicheln will, der wird jetzt an diesem Wochenende radikale Töne hervorgreifen, weil man genau weiß, nur da erreicht man quasi den harten Kern der Partei und hat dann eine Chance auf ein potenzielles Amt.
Weißt du schon, was rund um den Parteitag passieren wird? Da gibt es ja sicher einige Proteste.
Ja, da sind bis zu 10.000 Menschen angekündigt mit Demonstrationen. Gerade am morgigen Samstag ist da einiges zu erwarten. Das ist auch immer nicht ganz unkritisch, weil es dann auch häufiger, ich erinnere mich doch an Hannover, zu Auseinandersetzungen kommt, wo man auch als Journalist nicht unbedingt ungeschoren davonkommt. Also da werden wir auch richtig aufpassen müssen, wie sich die Lager da gegenüberstehen. Soweit ich weiß, versucht natürlich die Polizei, die Lager sehr weit auseinanderzuhalten, damit es zu keiner unmittelbaren Konfrontation kommt, aber tatsächlich, es gibt Aufrufe auch im linksradikalen Milieu, die nicht zu unterschätzen sind. Also da wird man sehen müssen, ob es zu einer Eskalation kommt oder ob das Ganze, was ich hoffe, friedlich verläuft, denn der Protest darf und sollte ja auch zum Ausdruck gebracht werden.
Volker, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, wenn wir über die AfD reden, wenn wir Interviews machen oder so wie wir zwei, wenn wir uns jetzt über den Zustand dieser Partei minutenlang unterhalten, dann kriegen wir anschließend regelmäßig jede Menge E-Mails von Hörern, die sich beschweren, die sagen, warum redet ihr so viel über diese Partei? Ignoriert die AfD doch bitte. Lasst sie doch einfach links liegen. Ihr macht sie mit solchen Gesprächen noch viel stärker. Was sagst du in so einem Fall?
Nein, das geht nicht. Die sind gewählt, die sind in allen Parlamenten dieser Republik, sitzen sie drin und haben einen Aufstieg hingelegt, wie bislang keine andere Partei in Deutschland. Und wenn wir sagen, wir ignorieren diese Partei, dann würden wir einen großen Fehler machen. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, müssen die Sachen darlegen, die Inhalte darlegen, die sie beschäftigen und natürlich auch in Kommentaren und anderem unsere Haltung dazu zum Ausdruck bringen. Aber sie zu ignorieren, das fände ich ziemlich fatal.
Volker Fintermer, vielen Dank dafür. Danke für das Gespräch.
Gut.
Ciao. Ciao. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. An diesem Freitag, den 29. November 2019. Feedback aller Art wie immer gerne als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.